Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 153 vom 2. Juli 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und da sitzt auf dem Schleppi der Julian mit dem Leppi. Hallo Julian, grüß dich.
Moin.
Es ist wieder ein Titel aus deiner Feder, wie die Leute sicherlich merken. Großartig, wie ist dir die Idee gekommen? Was war da los?
Gute Frage. Irgendwann kam es dann halt. Keine Ahnung, was da jeweils immer los ist. Also ich hatte noch lange Zeit, war so ein Arbeitstitel noch Acker mit einem in Klammern vorangestellten Haar. Und dann habe ich mir gedacht, so mit Hecken hat das ja weniger zu tun. Und dann viele Leppi mit dem Schleppi dann vom Himmel. Ne?
Ach, Acker und Hacker, Hacker. Okay, jetzt habe ich es auch geschnallt. Also wie immer ganz großartig, großes Lob an der Stelle. Aber wie immer die Eingangsfrage, Jürgen, wie geht's dir denn eigentlich? Was ist so los bei dir? Es ist ziemlich warm gerade bei dir auch, ne? Was geht so ab?
Ja, also fürs Klimaarchiv, es ist ein heißer Tag. Der 1.7., an dem wir aufnehmen und der 2.7. morgen soll noch wärmer werden. Haben wir uns gerade eben schon mal drüber unterhalten. Handgestoppte 36,5 Grad hatte ich heute auf dem Rückweg von der Arbeit. Also warm ist es. Das ist so das Bestimmende.
Und das ist erst der Anfang, ne? Klimawandel hat erst angefangen, sage ich mal, ne? Und die Laura hat ja neulich mal eine Folge gemacht, die eben auch bescheinigt, dass die Landnutzungsänderung, ne, also vor allem Bodenversiegelung, so homogene Flächen, Oberflächen und so weiter, dass die ja noch viel stärker erstmal das Mikroklima regional beeinflussen, bevor tatsächlich der Kohlenstoffgehalt der Atmosphäre richtig durchhaut. Und da können wir uns also auf was gefasst machen, liebe Leute. Es hat erst angefangen. Wie bringst du die Zeit rum, Julian? Was hast du Tipps irgendwie? Hast du jetzt deine Lehre nach Hause verlegt? Was machst du?
Ja, morgen konnten wir das, weil die Seminare entsprechend da noch liegen. Ansonsten, ja, man vegetiert so fröhlich vor sich hin, ne? Sagen wir es mal so.
Ja, aber wenigstens machst du da was. Ich glaube, es gibt viele Studis, die immer noch schwitzend quasi in die Hochschulen traben müssen. Das ist eine großartige Sache. Ich muss sagen, mir geht's ähnlich. Ich spüre diese Erschöpfung stellt sich ja auch ein, wenn es so warm ist. Ich finde das sehr erschöpfend. Und ich finde auch, die Sommerpause kommt gerade recht. Ne? Es ist gerade noch eine sehr stressige Zeit. Wir nehmen heute auf, am 1.7., am 2. wird das schon veröffentlicht. Morgen nehme ich die Folge für nächste Woche mit Laura auf. Dann ist schon die Sommerpause, das sei an der Stelle hier nochmal angeteased. Da werdet ihr natürlich auch bespaßt mit ganz tollen Folgen. Ich habe schon gesagt, eigentlich müsste man das ins reguläre Programm aufnehmen, weil das wirklich so hochkarätig ist. Also seid nicht traurig, aber wir machen dann hier mit dem regulären Programm erstmal Pause und müssen uns, glaube ich, erstmal mit der Hitze anfreunden. Julian, womit wir uns auch immer wieder anfreunden können in der Welt der Bodenkunde, ist natürlich, dass neue Projekte auf den Plan treten, dass neue Förderinitiativen, vor allem von der Europäischen Union, ich sage das immer wieder, ich bin ein großer Freund der Europäischen Union. Die Europäische Union hat viele Kritikpunkte, über die man sich immer wieder unterhalten muss, aber zum Beispiel auch großartige Gesetzesinitiativen oder eben Förderprogramme wie das Projekt Soilscape. Das ist eine lustige Zusammenaneinanderreihung von Anfangsbuchstaben. Ich krieg das nicht mehr auf die Kette. Man hat lange rumprobiert, damit man diesen Projekttitel irgendwie findet. Soilscape.eu ist die Internetadresse, die ich natürlich auch in die Shownotes gepackt habe. Warum erzähle ich das? Das ist tatsächlich für euch da draußen sicherlich interessant, weil das keine wissenschaftliche Ausschreibung ist, zumindest nicht primär. Sondern Soilscape hat sich wirklich auf die Fahnen geschrieben, ja, wie soll man sagen, die Wirkung von Böden in die Öffentlichkeit hinaus zu stärken auf verschiedenen Wegen. Und ich habe letzte Woche an so einem Pitch teilgenommen, wo das Projekt einmal vorgestellt wurde und wo eben die verschiedenen Fördermöglichkeiten und auch die sogenannten Soil-Orchestras ein bisschen präsentiert wurden. Und das will ich nur ganz kurz anreißen, dieses Projekt Soilscape fußt eben auf der Beteiligung einiger europäischer Länder. Das ist unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, sonst würden wir gar nicht drüber sprechen, aber auch Finnland, Polen, die Schweiz, Italien, Bulgarien, Frankreich und Portugal. Das sind die europäischen Länder, die sich daran beteiligen. Und jedes Land hat ein sogenanntes Soil Orchestra. Und das Soil Orchestra der Bundesrepublik Deutschland wird unter anderem von der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft und dem Kollegen Nicola Patzel, liebe Grüße an der Stelle, geleitet, er ist da sozusagen der Dirigent. Und das deutsche Soil Orchestra hat sich auf die Fahnen geschrieben, eben vor allem Bodenkunst in den Fokus zu nehmen. Also Performing Arts, so darstellende Kunst, würde man sagen. Wirklich auch Visual Arts, also auch bildende Kunst, sagt man. Ist es so Bildhauerei, irgendwas, also irgendwas, wie würde man das umschreiben? Es ist eben was man optisch auch sehen kann. Und ein Film soll produziert werden. Das sind die drei Säulen sozusagen, die dieses Soil Orchestra in den Fokus nimmt. Alles vor einem künstlerischen Hintergrund. Und da ist ja vielleicht die eine oder andere Person von euch da draußen dabei. Wir wissen, ihr seid sehr heterogen, was die Zuhörerschaft angeht, die sich damit identifizieren kann und entsprechend auf dieser Website da einen Ankerpunkt findet. Wenn ihr das nicht seid, dann habt ihr auch andere Möglichkeiten, weil neben diesen Soil Orchestras werden eben auch sozusagen dritte Initiativen, also Initiativen Dritter gefördert. Das können kleine Firmen sein, das können Vereine sein, das können auch Privatpersonen sein, die sich eben mit diesen Förderrichtlinien identifizieren können. Und da geht es vor allem um Kommunikationskampagnen, also innovative neue Möglichkeiten, Bodenkommunikation voranzutreiben. Da geht es auch um das große Thema Bürgerinnenwissenschaft, also Bürgerinnenbeteiligung. Wie kann man Bürgerinnen und Bürger sozusagen am Boden teilhaben lassen? Ja, das ist die zweite Säule. Und das dritte ist natürlich auch wieder eine kreative Schiene. Ja, und auch auf diese drei Ankerpunkte kann man sich eben als dritte Person noch zusätzlich bewerben. Und das Gesamtförderbudget für alles zusammen, also Soil Orchestras und diese drei Säulen, beläuft sich auf knapp über 2 Millionen Euro, und für so eine Einzelförderung sind bis zu 150.000 Euro vorgesehen. Ich glaube, das ist eine schöne Sache, die auch zeigt, dass eben auf der europäischen Ebene dieses Schlagwort Bodenkommunikation jetzt endlich angekommen ist, und das signalisiert, dass man das eben in den Fokus nehmen will. Julian, was kommen dir für Gedanken? Habe ich das richtig erklärt? Hättest du noch Rückfragen an der Stelle? Du bist jetzt mal mein Testhörer. Hast du alles?
Ja, ich denke, das war schon schön erklärt. Also es ist natürlich wieder eine ganz andere Warte, mal auf den Boden einfach zu gucken, ne? Und den vielleicht auch so ins kollektive Allgemeinbewusstsein so ein bisschen mehr zu rücken. Weil ich glaube, für uns war es ja auch mal so, das ist so das Dauerthema, dass man sagt, so, dass Boden häufig so unterrepräsentiert ist, aus einem rein subjektiven Gefühl zumindest, ne? Natürlich weiß man selber qua vom Fach sehr viel mehr über den Boden an sich und seine Bedeutung, auch zum Kontext des Klimawandels. Aber ich denke, es kann nicht schaden, ne? Jeden Kanal, den man bespielt, das auch mal so ein bisschen ins allgemeine Bewusstsein zu rücken. Weil gefühlt ist es schon eher ja immer so eine zweitrangige bis fünftrangige Geschichte in den Diskussionen. Deshalb, the more the merrier, ne? Also je mehr wir quasi drüber sprechen, desto, glaube ich, desto besser kriegen wir das, glaube ich, auch ganz gut in die breite Öffentlichkeit vermittelt.
So sehe ich das auch, Julian. Vielen Dank für deine Einschätzung. Und vielleicht ist ja jetzt endlich das der Startschuss quasi, um den zweiten Boden-Podcast ins Leben zu rufen. Da würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Ich sage das immer wieder. Sowas, da ist kein böser Konkurrenzgedanke dahinter oder so, sondern das liegt in der Natur der Sache. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch auf so ein Budget quasi zu bewerben, dann habt ihr da die Gelegenheit bis 30.09. und fühlt euch bitte nicht abgeschreckt, auch mich oder uns ins Boot zu holen. Also wenn ihr sagt, ihr wollt die Sachen nicht alleine machen, sondern ihr hättet da vielleicht gerne einen in Anführungszeichen starken Partner dahinter, der die euch unterstützt, dann könnt ihr euch auch gerne melden. Dafür stehen wir gern zur Verfügung. Wenn ihr das nach dem 30.09.2025 hört, ja, dann habt ihr jetzt sozusagen ins Archiv geschaut. Wisst ihr, es gab mal dieses Projekt Soilscape, aber die Bewerbung darauf ist nicht mehr möglich. Okay, Julian, das in aller Kürze zum Projekt Soilscape. Und jetzt nehmen wir den Leppi und setzen uns auf den Schleppi. Und ich bin wirklich begeistert wieder mal von deiner Fähigkeit, neue Themen auszusuchen. Du bist wiederum begeistert davon, dass das hier noch nicht vorgekommen ist, oder auch ein bisschen entsetzt.
Ich bin ja entsetzt weniger. Es ist nur immer wieder überraschend, wie bei unserem Phosphatthema, was wir auch jüngst hatten, wo man eigentlich fest davon ausgeht, das muss doch schon mal irgendwie gelaufen sein. Man drückt sich ja so bei der Themensuche dann immer erstmal so im Archiv rum und denkt sich so, hoffentlich hat jetzt nicht schon jemand die Idee gehabt, weil wir wollen natürlich auch nicht immer wieder den alten Wein in neuen Schläuchen dann irgendwie anbieten. Und es war tatsächlich so, also dass wir noch nichts Explizites zum heutigen Thema drin hatten. Das heißt, yay, wir haben was Neues. Was aber, wenn man, ich guck mal in unsere schlauen Shownotes reinguckt, verblüffend viele Anknüpfungsfolgen haben. Ich glaube, das ist mit Abstand so die Shownotes-Geschichte gewesen, wo ich am meisten finden konnte, was so mit dem connected, was wir heute vorhaben. Weil, also ich glaube, das Schönste wäre natürlich schon Folge 6 mit dem Ackerboden, ne, und Flächenproblemen in der Landwirtschaft. Aber halt alles, was so in Richtung der Nährstoffkreisläufe geht, Ackerbau, Nutzpflanzen, generell auch was ausgegeben wird an Düngemittel, an Pestiziden, Herbiziden, könnten wir jetzt problemlos auf das heutige Thema eben anwenden, weil wir einen Punkt rausgegriffen haben und du sagtest ja auch selber, dass du just angesprochen wurdest, dass sich schon Leute gedacht hatten, boah, wann sprechen die das denn mal an? Da geht es nämlich tatsächlich bei uns heute drum, dass wir uns mal so ein bisschen über diesen Punkt Precision Farming, Smart Farming oder ich jetzt auch noch lernen durfte in der Recherche Bauernhof 4.0 so ein bisschen unterhalten. sprich eigentlich, was vielen mit Boden Beschäftigten eigentlich relativ simpel vorkommt, aber einen relativ großen Impact durchaus haben kann, sowohl ökologisch als auch ökonomisch für einen selbst und auch für andere. Da geht es nämlich tatsächlich darum, wie wir mit Fachdaten, die wir ja über den Boden erheben können, Betriebsabläufe in der Landwirtschaft effizienter gestalten können, besser gestalten können. Sprich also, wenn wir über diesen Einsatz sprechen von Smart Farming, Precision Farming, da geht es hauptsächlich darum, wirklich aus Eingangsdatensätzen eben umsetzbare Daten zu machen, die in der Landwirtschaft eben helfen können, eine Verbesserung auf ganz vielen Ebenen einzustellen. Und ich glaube, was ganz sinnvoll ist, ist erstmal so ein bisschen diese Unterscheidung zu treffen, weil es gibt schon zwei unterschiedliche Begriffe, nämlich Precision und Smart Farming. Die sind nicht ganz trennscharf definiert. Also es gibt jetzt nicht in einem großen Lehrbuch so diese allwissende Aussage, das ist jenes und das ist das. Es wird häufig auch synonym verwendet, was auch mal ein bisschen das Problem ist. Aber allgemein kann man davon ausgehen, dass das allgemeine Oberding Smart Farming ist, also überall dann, wenn ich quasi Computer unterstützt oder mit Fremdgerätunterstützung Daten erhebe und einsetze. Und das Precision Farming ist dann wirklich nochmal mehr so standortbezogen, also wirklich gerade auf der ganz, ganz kleinen Skala, dass man eben Daten nutzt, um größere Effizienzen auf unterschiedlichen Ebenen zu erzeugen. Das ist eine große Schnittmenge. Also wenn man so ein Kreisdiagramm mal übereinander legen würde, das wäre wahrscheinlich fast deckungsgleich, aber es gibt technisch gesehen, gibt es tatsächlich diese Unterscheidung zwischen eben Precision und Smart Farming. Und ich habe, weil es ist ja wirklich so das erste Mal ist, dass wir über diesen Daten- und Geräteeinsatz sprechen, ist die Wahl aus ganz vielen Studien, weil es ist echt halt auch schon viel publiziert worden darüber, ist mal auf eine Metastudie gefallen, die auch so quasi frisch aus dem Ofen kommt. Also die ist erst im September 2024 publiziert worden. Das heißt, wir können davon ausgehen, das ist schon ein ganz kompetenter Stand dessen, was momentan so stattfindet. Und die Studie hat geschrieben, die Elena Neidenko, damals quasi noch angestellt, wenn ich es richtig recherchiert habe, ist sie da gar nicht mehr, aber war zu dem Zeitpunkt an der Uni in Göttingen. Und aus dem, sag ich mal, Kontext, aus dem aus der Arbeitsgruppe eben raus kam das Ganze halt eben. Die haben auch eine ganze Menge an anderen Publikationen veröffentlicht. Vielleicht tauchten die auch nochmal in ein paar Monaten oder Jahren auch vielleicht nochmal auf unserer Liste. Aber es ist tatsächlich auch eine Studie, die halt hier in Deutschland erstellt wurde. Was für uns natürlich ganz schön ist, dass wir einfach mal auch eine Einordnung bekommen, wie ist hier so der industrielle Standard eigentlich dessen, was wir machen. Und naja, einer Metastudie gleich ist es halt wirklich so, dass die geguckt haben, enorm viel Literatur aufgesaugt und mal geguckt, was gibt's denn überhaupt für Möglichkeiten des Einsatzes von Precision Farming. Und bevor wir jetzt so in diese methodischen Feinheiten reingehen, würde ich nochmal gerne kurz umreißen, wie es meistens heutzutage gelöst wird. Denn was für mich zum Beispiel ganz interessant ist, ich bin ja von Haus aus eher Geograf, das heißt, das war mein Hauptfach und die Bodenkunde war mein Nebenfach. Das heißt, ich bin schon immer so stark geografisch eingefärbt, qua meiner Ausbildung. Und bei uns hieß es früher beim Studium oder wenn uns jetzt auch mal Studis so fragen, ja, was ist denn überhaupt die Geografie? Oder was macht die denn so besonders? Ist ganz häufig, wenn man drüber nachdenkt, so, naja, so richtig besonders machen wir wenig, weil es gibt eigentlich für jeden Teil aus der Geografie auch Spezialisten. Aber wir machen alles im Raum. Das ist immer so das große Argument, wo die Geografen dann eben punkten können, die sagen, wir stellen Lagebeziehungen her und räumliche Beziehungen. Na, das heißt, natürlich gibt's die Hauptfach-Bodenkundler und wir sind nur die Nebenfach-Bodenkundler. Aber wir stellen es im Raum dar. Ja, also das ist immer so früher das Argument zumindest gewesen. Und ein Stück weit greift das genau da rein. Denn Was man sich vorstellen kann, ist, dass wir ja heutzutage in der Lage sind, ziemlich genau Positionsdaten zu verwenden und zu erheben. Und das ist in der Landwirtschaft, ist das schon lange, lange Zeit gang und gäbe und ist früher hauptsächlich dafür eben genutzt worden, gerade bei großen Betrieben. Und da müssen wir über den Teich gucken. Da sind wir also wirklich eher bei den großen, großen landwirtschaftlichen Betrieben wie in den USA, die also eben GPS einfach eingesetzt haben, um ihre Maschinen zu teilautomatisieren. Also zum Beispiel Spurhalteassistenten, dass man sagt, na, der Traktor lässt nichts aus, fährt schön gerade, genau überall hin. Und das ist auch schon relativ lange ein Standard, dass es also so eine GPS-gestützte Lenkunterstützung gibt. Im Zweifel sogar autonom. Also sowas ist auch nicht unbedingt weit weg. Auf der Straße ist das ja immer noch so heiß umstritten, inwieweit man autonomes Fahren machen sollte oder darf. Und in der Landwirtschaft ist das schon längere Zeit gang und gäbe, dass quasi zwar natürlich jemand noch am Bock sitzt, aber im Grunde die eigentliche Lenkarbeit erstmal GPS-unterstützt erfolgt. Und wenn man jetzt dann eben unser Fachmetier mit dazu nimmt, sprich die Bodenkunde, dann kann man sich relativ leicht vorstellen, auf welche Gedanken die Leute recht schnell gekommen sind. Nämlich zum Beispiel zu sagen, unser Acker ist ja zum Beispiel nicht homogen. Der ist nicht überall gleich. Wir wissen ja aus der Bodenkunde, das macht es ja gerade so spannend. Ich gehe 2 Meter weiter und mein Bohrstock sieht völlig anders aus eventuell. Oder wir haben eine andere Horizontierung, andere Bodenarten, andere bodenchemische Eigenschaften. Also da ist eine enorme Heterogenität drin. Und trotzdem gehen wir eigentlich hin, hauen die Fellspritze dran oder den Kalkstreuer oder sonstiges und sagen, wir fahren einfach drüber. So, und es kommt überall, wird das Gleiche appliziert. Und wer jetzt natürlich schon so eins und eins zusammenzählt, muss nicht selber denken, dass man sagt, ey, wie wäre es denn, wenn unsere Fellspritze oder der Kalkstreuer oder die Saatmaschine genau weiß an der Stelle, wo sie gerade ist, was brauche ich hier? Also wie viel Dünger muss ich applizieren? Wie viel Kalk muss ich aufbringen? Wie viel Herbizid ausbringen? Welche Saattiefe eventuell? Ne? Also, dass man das eventuell verbindet, das war auch schon relativ lange ein Gedanke, der immer weiterentwickelt wurde. Und so diese große Schwemme des Precision Farming, wenn man so reinguckt, wann es so richtig Gas gegeben hat, war so Mitte der 90er, als man ungefähr anfing, okay, wir überlegen uns mal so erste Konzepte. Und so in den letzten 20, 25 Jahren, so Jahrtausendwende, da merkt man schon, das hat einen ordentlichen Schub gegeben. Dann sind so langsam alle großen Hersteller von Landmaschinen auf die Idee gekommen, okay, wir setzen das mal um. Es ist in der Szene natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das häufig noch über proprietäre Lizenzen läuft. Das heißt, so jeder Hersteller macht sein eigenes Ding, die eigene Benutzeroberfläche, die eigene Software, die das Ganze verwurstet. Aber das ist ja zum Glück nicht die Seite, die uns interessiert heute, weil wir sind keine Agrarökonomen und müssen das nicht genau wirtschaftlich abklopfen, sondern wir gucken halt eher danach, ja cool, es gibt anscheinend ja einen Einsatz, dass ich mit genauen Bodendaten, die ja Leute wie wir erheben können, im Grunde einen Mehrwert dafür bauen können, dass die Landwirtschaft effizienter arbeitet. Und das hat ja, und das ist eine der schönen Fälle, wo man Gutes tun kann, sowohl im ökologischen als auch im ökonomischen, weil der Landwirt freut sich eventuell, weil er sagt, cool, ich brauche weniger Dünger, weil ich eben nicht mehr pauschal drüber haue, sondern wirklich ganz genau nach Bedarf eben ausbringen kann. Und die Ökologie freut es auch, weil wir halt eben nicht diese pauschale Überdüngung eventuell haben, wo einiges ausgewaschen wird, was niemals verwendet wird, sondern im Grunde in unseren angrenzenden Fließgewässern oder so landet, ne? Und dann fröhlich vor sich hin eutrophiert. Das heißt, eigentlich ist das Versprechen ja ein sehr schönes, dass man wirklich sagen kann, wenn wir genaue Bodendaten haben und relativ genau auch erheben können, wie es auf unserem Acker aussieht, können wir das koppeln mit der Position. Und diese positionsgebundenen Informationen können wir wiederum an Betriebsmaschinen eben weitergeben. Das ist im Grunde so der Grundgedanke, der dahinter steht. Und die Metastudie hat jetzt wirklich mal auch einfach für sich geguckt, was haben wir denn für Möglichkeiten, vor allem, und das fand ich das Spannende gerade an der Metastudie, was Rapid, so heißt das Ding nämlich auch, Rapid Infield Soil Analysis angeht. Weil wir können jetzt den Fall sagen, okay, wir schicken jetzt so Leute wie uns darüber, wir schlagen Pirkauer neben Pirkauer, gehen erstmal in Ruhe ins Labor, trinken Käffchen oder auch 5, dann kommen wir irgendwann wieder und sagen, vor einem halben Jahr sah dein Acker so und so aus. Das ist schön, das ist schon mal mehr als gar nichts zu wissen. Aber im Grunde würde der Landwirt im Zweifel ja auch sagen, ja gut, wenn ich meine Kalkungsanalyse oder so mache und mal meine Tabellen durchgucke, wann ich wieder aufkalken muss oder so, da mache ich eh alle Naslang meine Bodenprobe und gucke mir das genau an. Das heißt, so der Mehrwert ist natürlich nicht so direkt gegeben, weil wir wollen ja schnelle Daten haben. Das heißt, im besten Fall, und das ist dann so dieser richtig weitergedachte Gedanke, haben wir gar keine große Pause zwischen Probenahme, Analyse und Einsatz der Daten, sondern im alleridealsten Fall haben wir natürlich eine simultane Geschichte laufen. Das heißt, dass vorne ein Sensor am Traktor eine Bodeneigenschaft aufnimmt und das nach hinten zum Beispiel an die Feldspritze oder was auch immer direkt weitergibt. Das heißt, dass ich wirklich In-Situ-Daten erhebe. Und das ist auch der Fokus tatsächlich des Papers hier, dass es vor allem jetzt darum ging zu evaluieren, Stand Ende 24, was gibt's denn da überhaupt für Methoden? Und wie weit sind die fortgeschritten? Was gibt die Studienlage her, wie genau das Ganze ist? Und wo könnte da tatsächlich die Reise hingehen? Und das haben sie eigentlich sehr, sehr schön gemacht, weil das Ganze ist jetzt für eine Metastudie natürlich immer ein bisschen textlastig und es gibt lange, lange Tabellen. Aber die haben sich im Grunde, wer sich da reinlesen will, ist auch alles Open Access, das heißt easy zu bekommen, haben sich im Grunde wie so ein amerikanisches Schulnotensystem das gegeben. Also quasi von A bis E gehen sie quasi durch und geben quasi die Accuracy, also die Genauigkeit einer Methode auf Basis der Literatur eben wieder. Und naja, du hast jetzt ja noch nicht so tief ins Paper reingeguckt, du weißt ja jetzt nur ungefähr, worum es geht. Zack, Klausurfrage, könnte man direkt sagen, was wären denn so schöne Parameter, die man abprüfen könnte jetzt für sowas? Irgendeine Idee?
Ja, natürlich der pH-Wert, Julian. Das ist ja,
Es steht
ja auch schon im Titel. Redoxpotenzial fände ich noch interessant. Elektrische Leitfähigkeit der Bodenlösung, ja. Das ist auch noch interessant. Ja, und wasserlösliche Komponenten, hätte ich jetzt mal gesagt. Wasserlösliche Mineralien, Pflanzennährstoffe, das wäre mal so ein Aufschlag.
Genau. Und das ist auch so ziemlich genau das, was sie halt machen. Der pH-Wert hast du richtig erkannt, steht ja schon im Titel drin, weil warum natürlich, es ist eine große Steuergröße. Ne? Also wissen wir ja hoffentlich inzwischen als fleißige Hörer des Podcasts dann ja doch schon, ne, dass also unterschiedliche pH-Werte wie so eine Art Schlüssel führen können, was verfügbar ist und was nicht. Ich glaube, deshalb habe ich sogar auch noch in die Shownotes die Puffersubstanzenfolge, müsste eigentlich mit da drin sein noch und so Bodenversauerung. Naja, und es ist erstaunlich, also was wir für eine Bandbreite inzwischen eigentlich theoretisch möglich haben, um diese Parameter rauszubekommen. Also was sie jetzt für die Studie sich angeguckt haben, klar, der pH-Wert, der im Titel vorkommt, dann haben wir Stickstoff, ist noch mit drin, weil es ja auch ein ganz, ganz häufig genutzter Dünger mit dabei ist. Dann haben wir unser gutes alles Phosphat von unserer letzten Folge im Grunde, ne, was wir ja auch schon mal kennengelernt haben. Und dann entsprechend noch Magnesium haben sie sich mal angeguckt. Das war jetzt so der kleine Rahmen, in dem gearbeitet wird. Ich habe ja schon gesagt, so, wir können von diesem Berg aus auch noch ein bisschen weiter gucken, weil es gibt auch Folgestudien und begleitende Studien, zum Beispiel auch zum Redoxpotenzial, Leitfähigkeit und sonstigem. Das heißt, ja, das gibt es auch. Ne? Also da gibt es inzwischen eine relativ weite Bandbreite. Und eben weil es so viel gibt, haben die das zum Beispiel auch erstmal wirklich unterteilt nach überhaupt, welche Sensortechnologie fahren wir denn da? Und was wir halt ganz häufig haben, sind eben so Spektralsensoren. Also das ist relativ altbacken inzwischen teilweise schon, wo man also häufig mit Infrarotwellenbereichen eben arbeitet, um eben zu gucken, was für ein Spektrum quasi zurückgegeben wird an den Sensor, wenn ich halt eben in bestimmten Wellenlängen gucke, was meine Oberfläche im Grunde abstrahlt. Da so ist das Spannende, wenn ich das in groß machen will, kriegen wir das sogar fernerkundlich hin. Ne, da kommen wir nachher auch noch dazu, dass so ein Sensor nicht unbedingt am Traktor hängen muss, sondern inzwischen auch aus dem Weltall ja einmal draufpingen kann und sich angucken kann, wie geht's denn auf Fläche. Ne, das ist natürlich immer ein bisschen von der Grundauflösung her kribbelig, ne, weil nicht jeder Satellit eine sehr hohe Auflösung hat. Aber das geht sogar theoretisch, häufig eben über diese Infrarotrückstrahlung. Was wir allerdings entsprechend auch haben, wären zum Beispiel so Geschichten wie geoelektrische Verfahren. Da sind wir dann tatsächlich indirekt auch bei deiner Leitfähigkeit damit dabei. Und auch elektrochemische Verfahren mit dabei. Das heißt, unterschiedliche Ansätze, wie ich so einen Parameter messen kann. Und für uns zumindest interessant ist, und es gibt auch so eine sehr, sehr ausführliche Tabelle mit unterschiedlichen Anbietern tatsächlich, weil wir halt leider, ich drehe mal kurz die Ansage, ich sehe gerade schon Christoph Martin Kopf so zur Seite.
Ich habe mir schon fast einen Hals vor. Normalerweise passiert das, Julian, weil ich zu dir aufschaue, habe ich dann Nackenschmerzen. Jetzt hatte ich es kurz, weil, genau, jetzt sieht man es wieder, genau. Ja.
Ich mache dir auch mal die Einzelseitenanzeige, weil das ist eine schöne Tabelle tatsächlich.
Oh, ich kann also sehen.
Jetzt kann man was erkennen.
Ja.
Und das ist, alleine für mich fand ich es auch spannend, einfach mal zu gucken, wie viele kommerzielle Anbieter gibt es dann. Und zwar wirklich große Player, ne, die also jetzt nicht nur so eine kleine Bude von vielleicht drei Leuten, die mal ein paar Bodenproben durchziehen, sondern das ist schon ein sehr etablierter, gewachsener und gestandener Markt. da haben wir ja auch jetzt im Vorgespräch, haben wir schon gesagt, wir werden jetzt ein paar Namen vielleicht erwähnen, damit wir nicht in den Verdacht der Schleichwerbung geraten, ne? Aber es gibt schon relativ große Anbieter tatsächlich, die sich genau darauf spezialisiert haben, zu sagen, wir können für euch bestimmte Leitparameter des Bodens entsprechend ableiten und für euch verfügbar machen. Mit dem kleinen Hinweis, wir hatten mal die Folge bodenkundliche Berufsfelder. Zack, das wäre eins. Ne, weil die Leute brauchen ja auch wiederum Leute, die sich mit Boden auskennen. Die also quasi diese Fachdaten erheben, diese Fachdaten analysieren und entsprechend in einen GIS-Datensatz, also einen computerkartografischen Datensatz umsetzen. Und alleine, was die in der Metastudie jetzt hier abgefahren haben, das sind so 4-5 Seiten, alleine so an Beispielen von entsprechenden Anbietern oder Tool-Entwicklern, teilweise aufgebaut aus universitären Kontexten. Also wenn man zum Beispiel mal drüber guckt, es gibt so den Zollmonitor aus der Uni Kiel zum Beispiel, der wird erwähnt, aber halt eben auch knallharte kommerzielle Anbieter, ne, die also wirklich da ein komplettes Geschäftsmodell im Grunde rausgezogen haben und gesagt haben, wir bieten für euch diese Dienstleistung an, erheben die Bodendaten und ihr kriegt fertig aufbereitete Daten für euch dann eben rübergeschickt. Und interessant ist halt auch, je nach Modellansatz, je nach Tool, was eben entwickelt wurde, haben die auch alle ihre Stärken und ihre Schwächen. Also was die Genauigkeit angeht der Erhebung und halt eben entsprechend auch, was die Bandbreite an möglichen Faktoren angeht, die halt entsprechend erhoben werden können. Und man kann sich jetzt auch fragen, okay, das ist ein interessanter Ansatz, über welche Genauigkeiten reden wir denn dann überhaupt? Jetzt muss ich einmal wieder kurz die Seite zurückdrehen. Da sind wir tatsächlich, und wir reden jetzt über diese Rapid-Verfahren, also sprich, die wirklich im Feld direkt erheben. Teilweise gibt es da schauerliche Genauigkeiten. Ne? Also die ermitteln das quasi über ein R-Quadrat eines linearen Modells, wo diese Studie natürlich, wenn man sowas kalibriert, immer sagen, okay, ich messe an einer Stelle mit einem etablierten, langdauernden Laborverfahren und ich messe an der gleichen Stelle mit meinem Sensor, den ich entwickelt habe und schaue, wie gut ist die Passung. Und wer jetzt selbst statistisch nicht ganz bewandert ist, so R-Quadrat ist noch sehr harmlos, das geht von 0 bis 1. 1 wäre eine perfekte Passung und 0 wäre absolut in den Fritten. Na, das bedeutet also, wenn ich ein R-Quadrat von 1 erzeuge, wären langfrist gemessene Proben, also die jetzt ein langes Labor durchlaufen haben mit sehr genauen Verfahren, identisch mit dem, was ich im Feld mache. Und normalerweise ist so der Sweet Spot, dass man sagt, ja, das R-Quadrat über 0,9 wäre schön, über 0,95 ist eigentlich so der Goldstandard. Also dass man wirklich schon so sagt, okay, da stoßt man sehr genaue Regionen vor. Die Regeln haben die jetzt in der Studie nicht ganz so genau gefahren. Also wir sehen zum Beispiel auch in der Tabelle drin, dass wir schon 0,86er zum Beispiel, also 86% Deckung, auch schon als A hier aufführen. Das ist ein bisschen sperrig am Anfang, wenn man so drüber guckt, aber es wird zumindest sehr genau erläutert. Also die sagen im Grunde, für die ist eine exzellente Genauigkeit, wie sie es nennen, also die A-Kategorie, alles größer 0,8. Also 80% Genauigkeit plus minus. Das wäre so das Ding. Und es gibt tatsächlich Verfahren, die kriegen das hin. Ja, also wenn man sich überlegt, okay, es ist spannend, dass wir anscheinend für den Oberboden, und die Einschränkung muss man halt machen, ist ganz häufig eben berührungslos, also sprich einfach ein Sensor, der über den Oberboden fährt, dass wir durchaus relativ hohe Genauigkeiten erzielen, selbst eben mit berührungslosen Verfahren. Der pH-Wert zum Beispiel, spannenderweise, kann über verschiedene Algorithmen, die im Hintergrund dann eben laufen, sogar über so ein Spektralverfahren im Infrarot nachgewiesen werden. Einzelne Studien geben also Genauigkeiten so in die Regionen 86-91% an. Wobei, und das sagen sie auch selber in der Metastudie, man das immer mit so einem Grain of Salt, also mit ein bisschen Vorsicht genießen soll, weil es da eben eine wahnsinnige Spannbreite gibt, wie genau das tatsächlich ist. Also die sagen auch schon deutlich, bei manchen Studien ist man sich nicht so ganz klar, wie auf diese hohen Genauigkeiten gekommen sind. Aber Mai ist es eine Metastudie. Wir sammeln jetzt halt einfach. Ja? Und das ist tatsächlich für uns ganz interessant. Also dass wir viele dieser Parameter mit einer entsprechenden Einsatz und einer entsprechenden Genauigkeit der Sensoren tatsächlich recht gut schon erheben können. Und das dann simultan eingefüttert werden kann in einen GIS-basierten Datensatz, der wiederum den Einsatz der Betriebsmittel steuert, was schon ein echt spannender Ansatz ist. Bei allen Parametern gab es hier Methoden, die deutlich ins A reingekommen sind, also in die wirklich richtig, richtig hohe Kategorie und vor allem gut abgeschlossen haben halt vor allem die elektrochemischen Geschichten, die also auch mit Leitfähigkeiten basieren, wo man also tatsächlich dann eben auch guckt, ne, in der Analytik, was man dann halt eben zurückbekommt, an Bodenparametern. Also Schritt 1, den wir jetzt mal so unterschreiben könnten, wäre, die Technologie ist da und die ist auch marktreif. Das heißt, wir würden das hinbekommen, bei einem entsprechenden Einsatz recht gute, stabile Daten auch im Feld mit schneller Methodik zu erheben. Also das ist eine durchaus sehr ermutigende Prognose, weil ich glaube, man kann sich jetzt schon vorstellen, dass wir jetzt eigentlich schon relativ gut sagen können, das ist eine gute Idee, sowas zu machen. Weil eigentlich sehe ich ja nur Vorteile erstmal. Ja, also ökonomisch, ökologisch ist das eine gute Sache. Wenn ich jetzt aber dann weiterdenke, ist natürlich die Frage, okay, das ist ein wirtschaftliches Ding. Ne? Also wo liegt da so die Grenze und die Schwelle des Precision Farming, was ich im Grunde machen kann? Und wenn man jetzt mal so guckt, wie präsentieren sich so die Anbieter selbst, ist es halt einiges, was tatsächlich hart konzerntechnisch gedeckelt ist. Also zum Beispiel hat sich so als Landmaschinenhersteller einer von vielen tollen, ne? Also wir machen jetzt keine Werbung, aber Klaas zum Beispiel hat sich relativ stark positioniert schon, was so ein gesamtheitliches Farmmanagement eben angeht. Das heißt, so ein gekapseltes Gesamtprogramm, was natürlich so ein bisschen Franchise-mäßig ist. Ne? Das heißt, die bauen natürlich drauf, wenn du dann ein Gerät von denen kaufst, was damit funktioniert, wirst du in der Folge auch weitere kaufen, die dann halt auch nur mit dem System quasi funktionieren. Der andere Ansatz wären dann halt eben etwas freiere Anbieter. Ich habe jetzt einfach mal so den zweiten Link im Paper mal rausgenommen, weil es auch eine schön animierte Seite war. Zum Beispiel der Anbieter Chrysler Labs, ne? Hat aber schon den gefährlichen Punkt Request Pricing. Also fragt mal nach dem Preis. Und das ist jemand, der so ein bisschen wirtschaftlich denkt, weiß schon, wenn die keine Zahlen nennen, dann wird's teuer.
Ja. Ne?
Und das ist natürlich immer der Punkt zu sagen, warum macht das dann noch nicht jeder Betrieb? Weil eigentlich die Technologie ist ja da. Sie füttert genau in den Punkt rein, den wir erkennen, dass wir sagen, Böden sind heterogen, was hier gerade so sehr spannend macht. Und es wäre doch super schön, sehr genaue Daten eben zu haben, selbst auf Schlagsgröße, also wirklich für einzelne Ackerbereiche und damit eben ganz bedarfsgerecht entsprechend zu arbeiten. Und ich habe bewusst auch diese Perspektive mitgebracht, so als flankierende Paper neben unserer großen Metastudie, die nehme ich tatsächlich mal so ein bisschen, auch für Deutschland vor allem, habe ich mal geguckt, gibt es diese Studien und habe es auch mitgebracht. Ab wann rentiert sich der Spaß denn? Denn das ist das große Problem, warum das nicht mehr Betriebe machen. Du hast halt ein wahnsinniges, hohes Einstiegsinvestment, was du erstmal wieder reinbringen musst, weil nicht jede vorliegende Technologie ist kompatibel zur Nachrüstung. Und natürlich ist es, weil wir das ja wissen, nicht damit getan, einmal eine Erhebung zu machen. Das heißt, entweder Abo-Dienst, ne? Das heißt, jemand kommt alle Nase lang bei dir vorbei und macht die Erhebung und aktualisiert deine Daten. Oder du erhebst die selber, sprich, du holst dir diese Rapid Sensors, also sprich, die auch im Feld direkt machen können. Aber jeder, der auch schon mal im Labor gearbeitet hat, weiß, die müssen auch gewartet werden, kalibriert werden, ne? Nachgerüstet werden. Also da ist ordentlich was an ökonomischem Hebel vorhanden, den du erstmal wuppen musst. Und ich habe dazu, das seht ihr auch in den Shownotes, zumindest mal so drei Studien mitgebracht, die genau diesen Punkt für Deutschland auch diskutieren, dass man eben mal einfach überlegt, okay, ab welchem Moment wird das denn überhaupt attraktiv? Na, das bedeutet, dass man so mal wirklich diese Steuergrößen rausarbeiten muss. Ja, wann lohnt sich dieser Einsatz? Irgendeine Idee, also was glaubst du, meinen so alle Studien, ist denn so der Hauptgrund, warum nicht mehr Landwirte auf das Ding setzen? Hast du da schon irgendwie ein Gefühl oder so?
Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht haben die Landwirte nicht genügend Fläche. So, für mich ist das gedanklich mit der bewirtschafteten Fläche assoziiert. Wenn du, ich kann mir vorstellen, wenn du viel Fläche hast, eben auch große Betriebe, dann rentiert sich das eher, als wenn du tatsächlich kleinflächig produzieren musst. Ne? Das ist der Gedanke, den ich habe. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die Tendenz in der Bundesrepublik Deutschland eher hingeht dazu, dass man, wie wir damals gesagt haben, die LPG'en, ja, also die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, ob das also so große Betriebe sind oder eher gestückelt, weiß ich nicht. Hab ich da einen richtigen Riecher oder hat es noch andere?
Ja, definitiv. Weil eine der drei Studien vom Tamás Mízik, wie er netterweise heißt, übrigens in dem Fachjournal, also wer sich darin verlieren will, deshalb, es gibt eine Tonne an Studien, es gibt das eigene Journal Precision Agriculture, schon im 24. Ausgabejahr, wo man auch ungefähr dran sehen kann, ne? So Jahrtausendwende, wie wir gesagt haben, da ging das so richtig los, der zum Beispiel die Frage stellt in einer der flankierenden Studien, how can precision farming work on a small scale? Das ist genau diese grundlegende Frage, Weil man braucht halt eine gewisse Mindestgröße, dass sich dieses Investment amortisiert. Ne, das bedeutet also, wir, wie es so schön heißt im Wirtschaftssprech, es muss halt skalieren. Ne? Also mit der Größe des Betriebs skaliert quasi der Gewinn, den du machen kannst, wenn du diese Anfangsinvestition eben bringst. Weil der Kostenpunkt beim Einstieg ist natürlich für jeden Betrieb gleich. Ne? Ob das jetzt klein ist oder groß, es sei denn, du gehst natürlich über so ein externes Büro, was dann eben sagt, okay, wir müssen mehr Fläche beproben, das sind mehr Arbeitsstunden, deshalb bezahlst du auch mehr. Aber würden wir mal sagen, von unserem Stammpaper aus kommt, wir leisten uns direkte Sensorik im Feld. Das heißt, ich gehe als Landwirt hin und investiere zum Beispiel in Leitfähigkeitssensorik, in Spektralsensorik an meinen Gerätschaften, um live quasi den Zustand meines Ackers zu messen und selber die Daten zu erheben. Dann ist die Anfangsinvestition die gleiche. Ich kann aber halt nur so viel sparen. Das heißt, wenn ich nur so und so viel Hektar zur Verfügung habe, ist natürlich das Problem, wenn die landwirtschaftliche Fläche klein ist, ist das Einsparpotenzial eventuell nicht groß genug, um zu sagen, es amortisiert diese Anschaffungs- und die laufenden Kosten, um eben auf Precision Farming umzusetzen. Und das ist in der Literatur eigentlich so der Hauptgrund, dass man sagt, okay, es wäre super nützlich, das wirklich flächendeckend umzusetzen. Weil wir ja durchaus wissen, ne, aus unseren ganzen bodenkundlichen Fachthemen raus, es ist nun mal ein wahnsinniges Problem und ein Riesenimpact da drin, zu sagen, ich betreibe irgendwo in einem Einzugsgebiet Landwirtschaft. Die Böden können auch nur so viel aufnehmen und gleichzeitig wird ja eigentlich per Bedarf immer überdüngt, weil man immer weiß, ich habe einen gewissen Verlust und das verteilt sich dann irgendwo, ne? Aber das hat halt ökologische Folgeschäden mit sich. Ne? Das heißt, eigentlich die Argumente sind nur auf der Pro-Seite. Das Problem ist halt einfach die Skalierung. Ne? Also so schön unsere Sensorik ist und ich denke, das ist ein sehr positiver Punkt, den wir aus der Folge mitnehmen können und ich denke, wir werden uns auf jeden Fall nochmal mit einzelnen Parametern detailliert hinsetzen, mal in folgenden Folgen irgendwann mal. Und mal wirklich mal auch so Datensätze angucken, weil das haben wir jetzt in der Metastudie natürlich nicht, dass wir mal so eine schöne Karte von einem Acker zum Beispiel sehen, wie sich das unterscheidet. Aber das Entscheidende ist, die Technologie ist da. Ne? Also es wäre kein Problem jetzt zu sagen, okay, wir statten jetzt unsere landwirtschaftlichen Betriebe tatsächlich wirklich mit der Technologie aus, um im Long Run eben einen ökologischen Benefit eben auch draus zu ziehen. Und ja auch, einen bodenökologischen Benefit rauszuziehen, weil wir ja im Grunde auch vermeiden, dass wir auch den Boden an sich als Standort überdüngen oder eventuell auch auslaugen, weil wir zum Beispiel nicht darauf achten, dass bestimmte Ecken mehr gedüngt werden müssten. Na, also das ist durchaus, es hat seine Vorteile, aber das große Problem ist eben die Betriebsgröße. Und ich bin nie so ein Freund davon, so bei Modellrechnungen, wenn Leute auf den Kopf zu eine Zahl sagen. Na, also dass man sagt, wir haben ein Modell laufen lassen und ich weiß genau die Hektaranzahl, ab wann sich das rentiert oder nicht. Also ich nehme das auch mal mit ein bisschen Vorsicht, weil Modelle sind auch nur Modelle und sind so gut wie die Eingangsdaten. Ne? Aber ich habe halt auch noch mitgebracht, dass man mal so eine Einordnung hat, weil es vor allem auch für Deutschland modelliert wurde. Eine Studie aus 2016, so weit sind wir noch nicht.
Kommt noch, Julian.
Ja, von Margit Paustian und Ludwig Teusen. Und die haben zum Beispiel mal wirklich ein Modell laufen lassen. Das ist jetzt ein sehr wirtschaftliches Paper. Muss man nicht unbedingt tief reingucken, wenn man jetzt nicht hart in der Wirtschaft drin ist. Aber sie haben zumindest mal so einen Korridor genannt. Wann rentiert sich quasi Precision Farming in deutschen Anbaugebieten? Und die haben zum Beispiel gesagt, die Schallmauer in ihren Modellen war so um die 500 Hektar Betriebsgröße. Ab dann wird's interessant und unter 100 quasi uninteressant. Und da siehst du halt, ne, so die Größe ist da schon so ein entscheidender Faktor.
Und ich kann da zur Einordnung jetzt beitragen. Ich habe nämlich nebenbei mal geschaut, was eigentlich, wie das eigentlich aussieht. Das Statistische Bundesamt hat ja da immer interessante Zahlen, zum Beispiel eine Pressemeldung vom 21. Januar 2021 sagt, die durchschnittliche Betriebsfläche landwirtschaftlicher Betriebe liegt bei ungefähr 63 Hektar. Also das ist noch unter Rentabilität, wenn ich das richtig verstehe. Ja?
Definitiv. Also hier Paustian und Teufelsen sagen ganz klar, unter 100 können das vergessen.
Mhm.
Also das ist quasi ein negativer Einfluss oder wäre quasi ein Kontraargument zur Einführung von Precision Farming. Ne? Und da siehst du ja, ne, in diesem Mittelwert, mittlere Betriebsgröße, stecken natürlich auch so ein paar Mutterschiffe, vor allem halt in Ostdeutschland mit großen Flächenanteilen, kontra einer sehr fragmentierten landwirtschaftlichen Nutzung in anderen Bundesländern zum Beispiel, die ja dann nochmal deutlich kleiner sind als die 60 Hektar zum Beispiel. Ne? Also daran sieht man, wir haben einfach auch nicht so den Flächenmix, dass so flächendeckend sagen können, dass ja, wir statten die mit entsprechender Technologie aus. Aber dennoch sind ja auch die Kleinbetriebe auch Teil dieses Nexus Ökologie, Ökonomie, Böden, Landwirtschaft. Das heißt, in der Summe sind die Betriebe ja auch wirksam, ne? Auf allem, was wir an Pro und Contra des Kulturlandes eben sehen. Aber als Einzelbetrieb ist es fast nicht stemmbar. Und das ist eben das große Problem, was wir einfach da drin haben, zu sagen, okay, warum machen das nicht mehr Leute? Weil eigentlich, es gibt ja nur Pro-Argumente. Wir haben hochgenaue Bodendaten, wir können wirklich sehr, sehr genau Betriebsmittel einsetzen. Der Landwirt spart, die Natur freut sich, der Boden, der ist gesünder. Warum macht es nicht jeder? Naja, es ist halt einfach diese Einstiegshürde. Also um dieses Erstinvestment im Long Run irgendwie finanziert zu bekommen. Und naja, es wird halt diskutiert, ne? Was kannst du machen? Also ich bin da selber zu keiner guten oder zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Das erste Ding, was man natürlich in der Landwirtschaft sofort bullt, ist Subventionen. Subventionieren wir das doch irgendwie, ne? Dann setze ich das um. Und das wird auch durchaus gemacht, ne? Dass man also unterstützend im Grunde wirkt. Aber interessanterweise, der Miesig, also unser, wie kann das auf kleiner Skala quasi funktionieren, spricht auch ein bisschen darüber. Genauso eben auch noch eine Studie von Johannes Munz et al. Aus Nürtingen zum Beispiel, die sich halt auch fragen, okay, was ist denn überhaupt so dieses Adaptionspotenzial? Also wie stark, wie gut können denn überhaupt entsprechend Technologien umgesetzt und eingebaut werden? Und die sagen tatsächlich, deshalb, um so ein bisschen diesen ersten Gedanken ein bisschen abzuschwächen, um mal einen Satz daraus aus dem Abstract sogar schon zu zitieren, den ich ganz treffend fand, ist: The study advocates for targeted technology-specific strategies over broad measures like subsidies, emphasizing the effectiveness of private sector initiatives like machinery cooperatives and service providers in improving adoption. Das heißt, die gehen im Grunde hin und sagen, macht bloß keine Pauschalsubventionen daraus, sondern guckt halt eher, dass ihr ganz gezielt auf einer technologischen Ebene und auf vor allem so einer, wie sie auch selber schreiben, quasi diese maschinenkooperativen Ebene, das heißt, dass sich mehrere Landwirte Equipment gemeinsam kaufen und teilen, dass das ein guter Ansatz wäre, um halt eben diese Anfangsinvestitionen runterzufahren. Und das ist ja auch was ganz häufig passiert, was viele ja auch vielleicht nicht so am Schirm haben, ist, dass es ja auch einfach die Lohnbetriebe gibt, die zum Beispiel gesagt haben, ne, also wir verstehen uns eher als Landwirtschaftsbetrieb, der auch oder sogar komplett für andere arbeitet. Deren Geschäftsmodell es dann eben ist, teure Maschinerie anzuschaffen und dann quasi auf Mietbasis zu anderen Landwirten zu fahren, um das umzusetzen. Und da sagt Munz et al., sagen, okay, das könnte ein Weg sein, wenn wir also da ganz punktuell in solche Maschinenpools im Grunde investieren, die ja aufgrund ihrer Geschäftsstruktur da deutlich besser sind, einen großen Anfangsbetrag zu finanzieren, gerne eben auch als Kooperative, also als Zusammenschluss mehrerer Landwirte, und dass das ein guter Weg sein könnte, im Gegensatz zu breiten Subventionen, wo sie auch selber im Paper im Grunde sagen, das versandet wieder an zu vielen Ecken. Das heißt, was wirklich netto gut nutzlich dabei ist, naja, das ist dann halt überschaubar. Und das, wie gesagt, ist momentan so die Situation. Und um den Bogen nochmal so zurückzuschlagen zum Startpaper, ist es halt wirklich, wir haben die Technik. Das ist kein großes Problem heutzutage, auch relativ schnell gute Aussagen zu treffen. Und ich nehme das mal selber für nach der Sommerpause mal vor, dass wir mal aufbauen auf der Folge und zwar wirklich mal so eine Studie angucken, die einen Acker mal richtig betrachtet. Interessanterweise, ich habe auch selber schon mal in meinen 10-12 Jahren, haben wir das mal zum Thema gemacht, dass wir mal gesagt haben, wir lassen mal von der Abschlussarbeit mal so einen Acker erheben und gucken, wie heterogen ist der. Da werde ich auch noch mal ein bisschen auf meiner Festplatte kruschen, dass wir ein bisschen mal gucken können und sagen können. Und es ist erstaunlich, ne? Wie heterogen das ist, selbst eine Fläche, die sehr homogen bearbeitet wird, dass die so ihre individuellen Charakteristika in der Fläche deutlich behält. Nur dass man wirklich schon einfach kleinere Ecken sieht, die sich anders verhalten als eine andere Ecke auf dem gleichen Acker. Und wir wissen das, als Bodenkundler wissen wir, ich gehe 5 Meter weiter, das ist vielleicht gerade noch der gleiche Bodentyp, weil wir so in einem ungefähr den gleichen Randbedingungen sind. Aber naja, vielleicht ist der eine Horizont ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, stärker, weniger ausgeprägt, ne? Also Geländeposition kann schon eine andere sein, vielleicht akkumuliert sich irgendwas in einer Senke oder so, ne? Also wir wissen ja, wie heterogen das Ganze ist. Und das ist eigentlich eine super spannende Anwendung. Also wer zum Beispiel auch noch nicht weiß, so, oh, was kann ich denn so mit Bodenkunde denn Sinnvolles machen, was sowohl ökonomisch was bringt, als auch ökologisch was bringt, das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Weil Landwirtschaft wird eigentlich immer da sein. Ich glaube, das ist nicht wegzudiskutieren. Also wir werden nie wieder zu einer Nicht-Kulturlandschaft zurückrollen, das Ganze. Und das ist wirklich was, wo wir quasi mit unserem Know-how als Bodenkundler und gleichzeitig dem Verständnis, wie heterogen das Ganze ist, würde ich einen ziemlich guten Benefit machen können. Ob man jetzt dann später sagt, okay, mich interessiert so eine Sensorentwicklung, also ich bin eher der Bodenchemiker, der sagt so, okay, wir gucken uns das an. Oder die praktische Umsetzung, dass man sagt, okay, ich setze das Ganze in GIS-Daten um zum Beispiel und schaue mir mal die Heterogenität von so einem Acker an. Da ist die Spielwiese ja relativ breit. Aber ich denke, das ist jetzt schon mal so der erste, ja, den ersten Pflock, den wir jetzt heute mal in den Boden hier hauen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sagen, okay, es gibt sowas. Das ist jetzt dann so auf der Soilcast-Landkarte. Und ich glaube, wir werden das auf jeden Fall nochmal irgendwann wieder besuchen, so das Thema, um mal so zu gucken, ne, was gibt's denn so im konkreten Falle? Weil unsere Metastudie, wie gesagt, das ist so der erste Überblick, die jetzt im Grunde erstmal sagt, okay, diese Form von Sensoren gibt es, so und so gut sind die entsprechend. Und jetzt ist es halt das Hauptding, was man im Kopf halten muss, ist, wie kriegen wir das jetzt in der Breite angewendet? Weil, ne, wie wir gesehen haben, die Betriebsgrößen, die geben das meistens nicht her. Aber tatsächlich muss man jetzt tatsächlich einfach dann mal überlegen, okay, wie kriege ich jetzt von der Marktreife, die das schon lange, lange hat, das auf einer Anwenderebene auch für kleine Betriebe. Und vielleicht, wer weiß, irgendjemand, der das hier hört, sagt, ey, ich habe die Idee, herzlichen Glückwunsch, Geschäftsidee läuft. Ne? Also ich glaube, wer da in der Lage wäre, wirklich mit einem günstigen Ansatz ranzugehen, dass sich sowas auch für Kleinbetriebe rentiert, da ist noch was zu holen. Also zumindest laut Literaturlage ist da noch nicht der Weisheit letzter Schluss irgendwie gefallen.
Fantastisch. Und wenn ihr das jetzt noch mit Soilscape verbinden könnt als Bürgerwissenschaftsprojekt oder so, dann könnt ihr gleich noch Fördermittel einwerben. Nee, also es ist wirklich hochinteressant. Und ich will auch nochmal sagen, auch wenn ihr das jetzt gehört habt und sagt, ach, das ist ja schön, nice to know und interessiert mich nicht, kann ich nicht verstehen. Diese Heterogenitäten auf dem Acker, das ist tatsächlich auch was, nachdem die Saat aufgegangen ist, was man live an Ort und Stelle sehen kann, wenn man da aufmerksam hinschaut. Aus der Ferne guckt man über den Acker und sieht dann da irgendwie, was weiß ich, das Getreide stehen und denkt sich immer alles, das ist alles schön homogen gewachsen. Diese Annahme könnte eher nicht falscher sein. Ne? Wir als Bodenkundlerinnen und Bodenkundler, wir latschen ja auch mal in den Acker rein. Typischerweise dann in der Fahrspur, ja, und da sieht man schon, dass die Wuchshöhen, ne, gerade wenn das Getreide jetzt bestimmte Stadien erreicht hat und so, teilweise so unterschiedlich sind. An einigen Stellen ist es dann auch sehr dicht gewachsen, an anderen eher licht. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du kannst ja im Flachland, jetzt in der norddeutschen Tieflandsebene zum Beispiel, kannst du ja auf dem Acker sogar navigieren anhand dieser Heterogenitäten. Das ist unglaublich.
Ja.
Auf jeden Fall. Da rege ich immer dazu an, das auch mal aktiv zu beobachten und sich dann Eindruck zu machen. Von daher macht doch mega Sinn, dieses Precision Farming quasi zu betreiben, da auch wirklich diese Heterogenitäten zu erkennen und wirklich fach- und sachgerecht mit der richtigen Dosierung zu behandeln. Ganz gleich, du hast es ja angedeutet, ob das jetzt Düngemittel sind, ob das Herbizide sind und so weiter. Das kann man alles machen. Und ich finde es einfach großartig. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt mehrere Aha-Effekte. Also vor allem, dass es so viel Sensorik gibt, dass ihr müsst euch...
Und interessanterweise, um das nochmal, wir haben das Ding der Proxy-Daten noch gar nicht angerissen, weil ganz häufig, und vielleicht hat das mancher schon mal gehört, wird ja gar nicht auf den Boden geguckt, das ist immer so der neue Weg eher, sondern man ist eigentlich noch ein Stockwerk höher gegangen. Also was man zum Beispiel schon lange, lange im Einsatz hat, ist der NDVI. Das wäre also ein Vegetationsindex, der auch auf der Infrarotbändern eben funktioniert, der uns zumindest einen relativ stabilen Eindruck daran geben kann, wie geht es der Pflanze. Und das zum Beispiel ist schon lange, lange etabliert, fernerkundig per Satellitendaten. Also dass man wirklich auch so Informationen kriegt wie: Leiden bestimmte Regionen unter Trockenstress? Das kann ich an Pflanzen sehr gut übers Infrarotspektrum ablesen. Und es gibt da sogar, den habe ich, deshalb ganz gut, dass du es nochmal gesagt hast, ne? Es gibt nämlich sogar, da sind wir dann nämlich wieder mit dabei, den ZAVI, den habe ich auch mal in die Shownotes zumindest als Abkürzung nämlich mit reingepackt, den Soil Adjusted Vegetation Index, der also nochmal so ein Stück weit quasi den Störfaktor Boden im Grunde mit einbezieht, weil der natürlich durchaus auch ein bisschen Einfluss darauf hat, wie so ein Vegetationsindex, der normalerweise dieser NDVI abgekürzt wird, gerechnet wird. Dass man nämlich auch zum Beispiel sagt, dass man so ein bisschen diese Bodeneigenschaften damit einfließen lässt. Und das ist eigentlich so die althergebrachte Methode. Das ist im Grunde schon kalter Kaffee, wenn auch immer noch sehr gerne und zu Recht auch benutzt wird, dass man eben Stress der Pflanze nachweist. Und jetzt gehen wir im Grunde ja diesen Schritt tiefer und sagen, okay, die Pflanze ist für uns in der Bodenkunde eher das Symptom. Und jetzt gucken wir mal, was ist denn die Ursache? Ne? Also sprich, woran mangelt es denn gerade? Und genau das ist auch der Punkt, was du gesagt hast, der auch nochmal so ein bisschen anregt nachzudenken, weil redet auch mit den Landwirten. Die wissen genau ihre Ecken. Also im Grunde, jeder Landwirt ist schon so ein Precision Farmer. Einfach die technische Umsetzung ist nicht so da. Oder es wäre zu aufwendig, jedes Mal wieder vom Bock zu steigen und wenn man weiß, in der Ecke wächst nicht so gut, da wird es vielleicht an dem und dem mangeln, jedes Mal wieder umzustellen. Ne? Aber normalerweise Landwirte kennen ihre Äcker sehr, sehr gut und die wissen genau, in welcher Ecke was wie ungefähr abgeht, wie feucht das ist, ob da eine stärkere Auslaugung stattfindet oder ähnliches. Das Wissen liegt eigentlich auch schon so in erster Hand ohne Sensor vor, ne? Weil man eben genau dieses Symptom der Pflanze kennt, weil man auch aus wissenschaftlicher Sicht ja sagen muss, es ist ja eigentlich eine sehr schöne Ausgangslage. Wenn da homogen eingesät wird mit einer einzigen Spezies, dann kann ich da sehr, sehr genau sagen, okay, dann muss der Boden wahrscheinlich ein Steuerfaktor hier sein, dass das so unterschiedlich funktioniert. Und wie du ja gesagt hast, man erkennt das sehr gut, selbst auch im Flachland sogar, dass man zum Beispiel alte Geländeformen merkt. Also wenn da irgendein altes Tal und ein alter Einschnitt war, der nachträglich verfüllt wurde mit Bodenmaterial, verhält sich so eine Fläche vielleicht ganz anders als eine alte Hochfläche zum Beispiel. Also selbst so alte Geländestrukturen kann man wunderschön in Äckern und dem Wachstum des Getreides richtig schön nachvollziehen.
Ja, und warum das nicht alles kombinieren, ja? Also ja, die Erfahrung sozusagen der Landwirte kombiniert mit Fernerkundungsdaten, kombiniert mit In-Situ-Daten, ja, das ist doch eine mächtige Waffe. Und ich bin mir sehr sicher, der Markt regelt, Julian.
Ja, ja.
Jetzt haben wir den, ach Christian, du tust mir so leid, der sitzt jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, was macht Christian Lindner gerade, das ist ein Thema für eine andere Folge.
Der arbeitet gerade wieder mit dornigen Chancen, glaube ich. Das ist so. Ja. I've got 99 dornige Chancen.
Ja, das...
Ja, was soll ändern?
Ja.
Man weiß es nicht.
Oje. Aber ich bin mir sicher oder ich hoffe, dass der Markt da wirklich regelt und die Anwenderinnen und Anwender da auch möglichst preisgünstig rankommen. Wenn nicht, seid ihr eben diejenigen, die das entwickeln können. Eine kleine Anekdote an der Stelle, weil das Erfahrungswissen der Landwirte. Ich bin im Frühjahr diesen Jahres mal nicht stecken geblieben, aber ich stand an so einem Hang auf einem landwirtschaftlichen Weg und der war so verschlemmt, dass ich selbst mit Allrad und SUV und Unterlegen nicht mehr dort vom Flecke kam und quasi immer schön in Richtung der Ackerkante rutschte. Ne? Und das führte mich dazu, dass ich auch einen Landwirt angerufen habe. Da habe ich ihm am Telefon beschrieben, wo ich stehe. Und da sagte der schon am Telefon gleich zum Beispiel, da ist immer feucht, ne? Da musste ich gerade dran denken, weil der wusste das schon aus der Standortbeschreibung heraus, ja, das ist eine feuchte Ecke. Ich als Noob, der das erste Mal war, hat das nicht vorhersehen können und fährt sich dort natürlich fest. Der wäre da nie hingefahren, ja.
Ja,
das,
sicher.
Das meine ich eben, das sind mächtige Waffen. Und geht einfach mal am Ackerrand entlang, schaut euch diese Heterogenitäten an, dann könnt ihr das ein bisschen erfahren. Und letztlich, das, was im Vordergrund steht, ist natürlich die ökologische Komponente. Das hast du ja auch am Anfang nochmal gesagt. Stichwort irgendwelche Nährstoffeinträge in Gewässer, ins Grundwasser, ne? Eutrophierung von Oberflächengewässern ist ein Riesenthema in der Landwirtschaft. Natürlich auch Herbizide, Fungizide, Insektizide. Das sind große Themen. Und es geht natürlich um Ernährungssicherheit. Wenn wir alle aus dieser Fläche das rausholen können, was möglich ist, dann bringt uns das, glaube ich, auch voran. Und wie du schon gesagt hast, Folge 6, ich bin total erstaunt, dass wir das so zeitig gemacht haben, der Ackerboden und das Flächenproblem der Landwirtschaft, das beschreibt es eben. Wir müssen mit der uns zur Verfügung stehenden Fläche sorgsam umgehen, weil die geht irgendwann zur Neige. Wir brauchen auch Flächen für Erholung, die Städte nehmen Fläche ein, wir brauchen Waldfläche. Ne? Also in der Bundesrepublik ist das noch nicht so extrem, aber in Ländern wie der Türkei zum Beispiel, die haben ein ganz massives Flächenproblem, die sind sogar auf Unterstützung aus dem World Food Program angewiesen. Ja, das denkt man von einem Industrieland wie der Türkei jetzt nicht unbedingt, aber die haben einfach nicht diese landwirtschaftliche Fläche, die sind auf Ernährungssicherung angewiesen sozusagen von außen. Unglaublich. Also das nur nochmal zur Einordnung. Julian, ich bin wirklich hochbegeistert, dass du dieses Thema aufgegriffen hast, ihr da draußen sicherlich auch. Jetzt sagen manche natürlich, das Feedback haben wir neulich auch bekommen, sagen, ja, gut, das hat jetzt vielleicht noch nicht meine Frage so ganz beantwortet, soll ich dies machen oder nicht? Wenn ihr jetzt Anwenderinnen und Anwender seid und so, wir können euch diese Beratungsleistungen nicht bieten, aber was wir machen können, ist eben, ja, einsteigend in dieses Thema euch zu informieren, euch die Studien zu verlinken unter der Folge. Da könnt ihr dann selbst reingucken. Ja, und diese Entscheidung können wir euch leider nicht abnehmen. Aber zum Beispiel diese Meta-Analyse, ich behaupte, die ist gut lesbar. Das ist auch, das ist ja das, was Meta-Analysen auszeichnet. Sie fassen eine relativ große Anzahl an Fachliteratur zusammen vor dem Hintergrund einer statistischen Auswertung. Das ist das Besondere. Möglichst objektiv, möchte ich auch sagen. Ja. Und dann, wenn man sich fragt, wie ist denn diese oder jene Bewertung eigentlich zustande gekommen, dann muss ich in die einzelne Studie gehen im Zweifelsfall. Das bleibt natürlich nicht aus. Aber diesen Überblick, ne, den geben wir euch an dieser Stelle und den hast du mir auch gegeben, Julian. Vielen herzlichen Dank.
Und wenn ich noch einen letzten Tipp geben kann, auch wenn das wahrscheinlich schamlose Klar. Werbung ist für den Hersteller. Man mag ja vielleicht wissen, dass es ein verdächtig erfolgreiches Computerspiel gibt, das sich den Landwirtschaftssimulator nennt. Das war der heiße Scheiß bei meinem ältesten Sohn, als er noch auf Traktoren und noch nicht auf Fußball gestanden hat. Und du wirst lachen. Ich war hocherfreut, also eines Tages, als wir das mal zusammengespielt haben, hieß es kommt das neue Update raus, jetzt ist Precision Farming mit dabei. Und wer das mal einen günstigen Schnapp macht, irgendwo bei Steam oder so, und mal mitholt, man kann da tatsächlich mit seinem kleinen Quad so Pirkauer ziehen und kriegt dann für seinen virtuellen Acker so, dann stand da lehmiger Sand und was weiß ich. Nein. Ich saß davor mit Tränchen in den Augen und dachte mir, oh, Bodenkunde und Computerspiel ist ja geil. Und das ist tatsächlich 1:1 umsetzbar. Ich zeig dir nochmal gerade ganz kurz den Screenshot, Precision Farming im aktuellen Landwirtschaftssystem. Man erhebt dann tatsächlich wirklich so richtig hochgenaue Bodenkarten.
Wahnsinn.
Und dann der eigene Wagen, was weiß ich, hier sieht man gerade so einen Pirker, den seht ihr jetzt leider nicht.
Ja.
Aber es wird richtig nachgestellt, wie der Bodenkundler über das Feld läuft und quasi dann so diese Schlagsdaten erhebt. Da hatte ich tatsächlich ein kleines Tränchen der Rührung in den Augen, dass wir irgendwo für die Jugend von heute relevant sind. Man kriegt dann so seine Ackerkarten da quasi mit raus.
Ja, Edge und dann ist dein Sohn aber in Fußball gegangen und dann war es vorbei mit
Landwirtschaft. Hilft nichts. Die Traktorphase ist leider ein bisschen vorbei. Ne?
Naja, vielleicht kommt die ja wieder und wenn nicht, hast du ja noch zwei andere Kinder.
Ja.
Ist ja alles möglich. Also großartig, weil ich denke ja auch immer drüber nach, was macht man dann hier und was machen wir vor allem mit unserem Livestreaming-Angebot, aber das hat sich jetzt gerade geregelt. Ich fange jetzt einfach an, einen Farm-Simulator zu spielen. Ja,
schön Let's Play und fertig, der YouTube-Kanal läuft, ne?
Ja. Also Oder einfach, ja. Ich glaube, das hat auch einen gewissen Unterhaltungswert, weil ganz ehrlich, ich bin in der landwirtschaftlichen Praxis, bin ich ein totaler Noob. Ich glaube, das ist auch ein Unterhaltungswert für die Landwirtinnen und Landwirte, die uns anhören, mir einfach dabei zuzugucken, wie ich versage in der landwirtschaftlichen Praxis, sich dazu sagen, ja, aber ich habe nie was anderes behauptet, Leute. Ich habe das nie behauptet und wir korrigieren auch immer fleißig, wenn ihr ja irgendwelche Anmerkungen macht. Aber das hat, glaube ich, einen gewissen Unterhaltungswert. Ist sofort auf die Liste gewandert.
Machen wir mal einen Server auf mit dem Gesamtteam, machen wir mal so ein paar Stündchen, streamen wir mal Landwirtschaftssimulator.
Es ist hiermit beschlossen. Fantastisch, Jürgen. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen großartigen Einblick. Nochmal sei gesagt, wir haben hier keinen einzigen Cent bekommen von niemandem. Das machen wir alles freiwillig. Deswegen, wenn ihr über den Sommer denkt, ach, ich habe hier ein bisschen Geld rumliegen oder so, dann werft uns das gern entgegen. Habe ich letzte Folge schon gesagt. Es ist tatsächlich gut investiert. Wir rüsten auf. Es wird auch, ja, ich will da noch nicht zu viel sagen, aber es wird einige Veränderungen geben im positiven Sinne in diesem Podcast, auf die ihr euch jetzt schon freuen könnt nach der Sommerpause. Und das ist natürlich auch immer mit kleinen Investitionen verbunden. Also, wenn ihr ein bisschen was übrig habt, dann werft uns das gerne in den Hut. Was ihr uns auch in den Hut werfen könnt, ist natürlich Feedback, Anmerkungen oder Ideen für neue Folgen. Da schreibt ihr uns einfach an info@zollcast.de. Darüber hinaus sind wir auch relativ niedrigschwellig in verschiedenen sozialen Medien aktiv, zum Beispiel Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn. Die Informationen dazu findet ihr unter jeder einzelnen Folge in den Shownotes in einem Linktree. Und bitte bewertet und rezensiert doch auch diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Da freuen wir uns auch immer gerade auf diesem großen Spotify-Dingens da, wenn da mal ein Kommentar kommt unter der Folge. Da bin ich immer sehr, sehr erfreut. Und das nehmen wir auch wirklich dankend entgegen. Und Julian, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Die Folge will jetzt noch geschnitten und hochgeladen werden, damit die pünktlich um Mitternacht bei den Leuten im Kanal ist. Vielen Dank dir und das war Zollcast Folge 153 vom 2. Juli 2025 und der Julian und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüssi.
Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.